Karfreitag ist die Erfüllung der ersten Verheißung, die Gott gegeben hat. Ist uns das schon wirklich bewusst? Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, so sagt Gott zur Schlange. Derselbe wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Genau dort am Kreuz ist das passiert, dass Jesus der Schlange den Kopf zertreten hat und die Schlange ihm den tödlichen Biss versetzt hat. Jesus ist dort am Kreuz gestorben. Und als wir eben die letzte Strophe von diesem wunderbaren Lied gesungen haben, wurde ich so erinnert an einen ehemaligen Chordirigenten in Wittenberge, der zu diesem Lied immer sagte, schweigen müssen nun die schweigen, das müsst ihr ganz still singen, müsst ihr ganz still singen. Das muss so richtig zu spüren sein, wie sie alle schweigen. Ich sage, nee, kann nicht sein. Wir haben es erlebt, die Sieger, die kommen mit Posaune und wir haben die Macht. Und warum sollen wir schweigen, wenn Jesus der Sieger von Golgatha ist? Ich denke mal, das kann man gar nicht laut genug hinaussagen. Jesus ist der Sieger von Golgatha. Aber dieses Erste, das passt auch so zu der Stimmung, die so gestern in der Zeitung stand. Warum trauern die Christen am Karfreitag? Wenn für mich das Sterben Jesu am Kreuz Ende ist, dann ist das Traurigste, was es gibt in dieser Welt. Dann haben wir auch Grund zu trauern. Aber weil wir wissen, dass Jesus Christus nicht der Willkür irgendwelcher Menschen unterlegen ist, sondern dass er wirklich sich selbst dahingegeben hat. Er sagt es, niemand nimmt mir mein Leben. Ich gebe es. Weder der hohe Priester noch die ganze Priesterschaft, noch Pilatus, noch irgendein Mensch hätte die Macht, Jesus das Leben zu nehmen. Er hat sich selbst dahingegeben. Ich hatte vor einer Woche abends in Kattelbogen noch eine Andacht, sollte eine Passionsandacht werden. Und da habe ich auch mit dieser Verheißung angefangen und dann aber auch das noch einmal deutlich gemacht. Gott sagt dem Adam, weil du das getan hast, sollst du im Schweiße deines Angesichts dein Brot essen. Und Dornen und Disteln wird ihr dir tragen. Und auch das hat Jesus erfüllt. Wenn wir an den Bericht in Gethsemane denken, als er im Schweiße seines Angesichts mit Gott gerungen hat, Vater, gibt es eine andere Möglichkeit, dass das Volk erlöst wird, dass es einen Weg zu dir gibt, aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Dornen und Disteln soll er dir tragen. Die Dornenkrone wurde Jesus aufgesetzt. Jesus verschmäht es nicht, sich unter den Fluch zu stellen, der auf der Menschheit liegt. Jesus lässt es sich geschehen, dass die Dornenkrone ihm aufgesetzt wird. Ja, und dann der Predigtext, der angegebene, den haben wir heute schon gehört, die erste Lesung. Und der Vers 16 im Kapitel 19 beginnt, dann nun lieferte er ihn an sie aus, dass er gekreuzigt würde. Dann nun ist ein Satz, eine Formulierung, dass davor etwas geschehen ist. Wir kennen die Geschehnisse, die vorher geschehen sind. Jesus' Verurteilung im Hof des Hohen Priesters. Dass Jesus sagt, du sagst es zu Kaiphas, ich bin Gottes Sohn. Jetzt haben wir endlich den Grund. Aber Aber wenn das wirklich so sein sollte, dass der wirklich die Wahrheit sagt, dann können wir ja nicht die Verantwortung auf uns nehmen. Dann müssen das die Römer tun. Und wenn er wirklich Gottes Sohn ist, dann wird Gott es nicht zulassen, dass die Römer über ihn die Macht bekommen. Die waren ganz schön gerissen, ganz schön schlau. Wir versichern uns, wir sichern uns ab. Wir nicht, die anderen. Wir sind zwar die, die jetzt seinen Tod für richtig und wichtig halten, weil er Gott gelästert hat, aber wir brauchen eine Sicherheit. Wenn es wirklich sein sollte, na dann müssen es die anderen machen. Und Pilatus, er verhört Jesus. Bist du der König? Du sagst es. Oder wenn mein Reich von dieser Welt wäre, dann hätte ich genug Diener, die mich hier raushauen würden. Die würden sich zulassen, dass ich hier sterbe. Aber mein Reich ist nicht von dieser Welt. Pilatus lässt Jesus verhöhnen, geißeln. Die ganzen Spuren sind an Jesus zu sehen. Er führt ihn raus vor das Volk. Seht ihn an, der Mensch. Luther übersetzt, was für ein Mensch. Aber ich finde, die Behauptung, der Mensch, passt besser. Er ist wirklich der Mensch gewordene Sohn Gottes. Der Mensch, dem kein anderer zu vergleichen ist. Seht ihn euch doch an. Den wollen wir nicht. Der muss weg. Bei Matthäus wird sogar noch geschrieben, dass Pilatus seine Hände in Unschuld wäscht. Ich bin unschuldig. Ich übernehme nicht die Verantwortung. Nehmt ihr ihn und kreuzigt ihn nach eurem... Nein, wir nicht. Das muss der Kaiser, der Beamte des Kaisers machen. Und so wird hin und her gestritten, bis Pilatus dann Jesus übergibt zur Kreuzigung. Er übergibt ihn nicht den Juden. Die hätten auch Jesus nicht gekreuzigt. Die Kreuzigung war eine römische Todesstrafe. Und darum haben es die römischen Knechte getan. Und wir haben es ja auch gehört, dass der Hauptmann, der römische Hauptmann dabei stand beim Kreuz, der die Oberaufsicht hatte über die Kreuzigung. Johannes schreibt, und er trug sein Kreuz selbst. Die anderen drei Evangelisten berichten davon, dass Simon das Kreuz tragen musste. Ist das ein Widerspruch? Könnt ihr so viel Widersprüche in der Bibel finden. Der Johannes, der muss doch völlig daneben gestanden haben. Wenn die anderen drei die Wahrheit sagen, dann kann doch nicht sein, dass Johannes schreibt, er trug sein Kreuz selbst. Doch, das Kreuz wurde Jesus aufgelegt am Hof des Pilatus. Er musste sein Kreuz tragen. Aber als er dann unter der Last des Kreuzes aufgrund seiner körperlichen Situation zusammengebrochen ist, da wurde dann Simon gefunden, Simon von Kyrene, der das Kreuz tragen musste. Und dann wurde er gekreuzigt. Kennen wir alles? Jesus in der Mitte gekreuzigt, links und rechts zwei Verbrecher. Jesus inmitten von Verbrechern. Das ist für mich auch immer wieder neu symbolisch. Ein altes Sprichwort sagt, sage mir, mit wem du umgehst, und ich sage dir, wer du bist. Wenn du dich mit Verbrechern einlässt und wenn du mitten in Verbrechern bist, dann bist du selbst ein Verbrecher. Einen anderen Ratschluss oder einen anderen Schluss gibt es nicht. Gibst du dich mit Spöttern ab, bist du selber ein Spötter. Gibst du dich mit Heiden ab, dann bist du selber ein Heide. Wir haben gestern Abend in Kattelbogen darüber gesprochen und es ist mir immer wieder ein Anliegen, auch in mir steckt dieses so drin. Die anderen, die sind doch nicht mehr wert, dass wir uns um sie kümmern. Die anderen, die so schlecht sind, das kann doch nicht sein, dass wir uns um die kümmern sollen. Die anderen, die so viel Mist verzappen in dieser Welt, vor denen sollen wir Ehrfurcht haben? Aber genau das schreibt Paulus dann: Seid ihnen nur eines schuldig, die Liebe. Und das ist eine Liebe, die ich nicht habe. Ich in mir, in meinen Gedanken, hege andere Gedanken als diese Liebe zu diesen Menschen. Aber ich bete darum, und das ist immer wieder mein Anliegen, dass ich auch da immer wieder auf das sehen kann, was Jesus uns selbst verheißt. Dass er einmal doch alles zu seinem Ziel bringt. Und darum sollten wir auch in dieser unserer Welt uns nicht scheuen, auch ihnen Liebe entgegenzubringen, wie Jesus mitten unter den Verbrechern dort am Kreuz hängt. Er ist nicht Verbrecher geworden. Er war kein Verbrecher und ist nie gewesen. Aber so ist es symbolisiert. Er, die offenbarte Liebe Gottes dort am Kreuz, den Verbrechern zugerechnet. Der eine spottet, lästert, hilft dir selbst. Und uns, dass auch wir nicht hier sterben müssen. Und der andere, als er dann so mitkriegt, wie Jesus dort leidet und wie sein ganzes Verhalten anders ist, sagt, ja, wir haben verdient, dass wir hier hängen. Aber Herr, wenn es so ist, dann gedenke doch an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und in der Losung steht es heute ganz deutlich. Und Jesus sagt zu ihm, heute wirst du mit mir im Paradiese sein, ohne Komma nach dem heute. Es wird ja so viel hin, dass heute, Komma, ich sage dir, du wirst mit mir im Paradies sein. Heute sage ich dir, du wirst einmal mit mir im Paradies sein. Nein, da steht kein Komma. Jesus sagt, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und das ist wirklich so gemeint. Da gibt es keine andere Deutung. Jesus, der am Kreuz hängt, hängt dort nicht voller Selbstmitleid. Ach ich, was muss ich jetzt hier ertragen? Jesus sieht die Menschenmenge und in dieser Menschenmenge sieht er die, die ihm besonders nahe sind. Auch das ist ein Zeichen, ich kann es mir nicht vorstellen, aber ich weiß nicht, ob ich dazu fähig wäre, unter diesen unsäglichen Schmerzen noch einen Blick für das zu haben, was um mich herum geschieht. Aber Jesus sieht seine Mutter, sieht seinen Jünger und spricht sie an. Einmal löst er sich ganz bewusst von seiner Mutter. Frau, siehe, das ist jetzt dein Sohn. Und ich weiß nicht, wie Jesus sie sonst angeredet hat. Aber hier sagt er nicht mehr, Mutter, siehe, das ist dein Sohn. Hier sagt Jesus, Frau, das ist dein Sohn. Und damit löst er sich von seiner ganzen menschlichen Beziehung, die er auf dieser Erde hatte. Und seinem Jünger Johannes überträgt er die Aufgabe, du sollst jetzt für diese Frau sorgen. Siehe, das ist deine Mutter. Das sagt er zu dem Jünger, Mutter. Ist auch sehr, für mich jedenfalls, aufschlussreich. Und damit, ich will jetzt nicht hetzen, aber damit erübrigt sich für mich jede Verehrung der Maria. Maria war die Ausersehene, die Jesus zur Welt bringen durfte und sollte. Aber am Kreuz löst sich Jesus von dieser menschlichen Bindung. Und dann noch wird das erfüllt, was im Psalm 22 vorausgesagt ist. Tausend Jahre vorher schreibt David diesen Psalm. Tausend Jahre. Und er schreibt, sie haben meine Kleider geteilt und mein Gewand das losgeworfen. Ist das hirnig, sowas zu schreiben? Nein. Das ist David auch schon im Blick auf das Geschehen, was David sicher noch nicht so ergreifen konnte. Aber er musste es so schreiben, weil es letztendlich dann auch so erfüllt wurde. Die Soldaten haben die Kleider geteilt und dann haben sie angefangen zu würfeln. Und wer es gewonnen hat, wird uns nicht berichtet. Nur die Tatsache, dass genau das Wort, das David einmal geschrieben hat, erfüllt wurde. Und ein letzter Gedanke: Der Sabbat der Juden war nahe. Und die Obersten der Juden kommen zu Pilatus und sagen: Du, Pilatus, wir haben einen Festtag. Und an dem Festtag ist es nicht gut, dass die Leichen dort am Kreuz hängen. Das gibt kein gutes Bild auf unsere Stadt. Oder was auch für andere Beweggründe sie gehabt haben mögen. Pilatus sorgt dafür, dass die vom Kreuz kommen. Zerbrich ihnen die Beine. Die Beine mussten den Leuten, die dort am Kreuz hingen und sterben sollten, gebrochen werden. Warum? Weil sie den ganzen Körper noch gestützt haben. Wenn die Beine zerbrochen sind, dann sackt der Körper in sich zusammen und er hat dann sich keinen Halt mehr und führt zum schnellen Tod, wenn die Beine gebrochen sind. Und die Soldaten kriegen den Befehl und führen es aus. Sie schlagen den beiden Verbrechern, die mit Jesus gekreuzigt waren, die Beine kaputt. Und als sie zu Jesus kommen, ist er tot. Sie brauchen ihm die Beine nicht mehr zu brechen. Und wie war der Auftrag, als Gott dem Mose befohlen hat, das Passafest zu feiern? Ein ganz gesundes, heiles Lamm soll es sein. Und es soll ihm auch beim Schlachten und dann beim Verzehr kein Knochen gebrochen werden. Und Jesus das wirkliche Opferlamm. Ihm wurde kein Knochen gebrochen. Er ist die endgültige Erfüllung dessen, was in der Bibel schon Jahrtausende bis Jesaja, Jeremia auch immer wieder auf den Königssohn hingewiesen wurde, erfüllt in Jesus Christus. Er, der Schlange den Kopf zertreten hat, er, der von der Schlange den Todesbiss erfahren hat, der gestorben ist und den Gott letztendlich erlöst hat. Und für Johannes ist mit dem Wort Jesu, es ist vollbracht, der Abschluss des Berichtes. Was darüber geschrieben wird und andere wieder sagen, das war noch nicht das letzte Wort Jesu. Das letzte Wort Jesu soll wohl gewesen sein: Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Aber das ist auch nicht so wichtig. Für mich ist wichtig, dass Jesus jetzt das ausdrückt: Ich habe meinen Auftrag erfüllt. Es ist vollbracht. Und darum wollen wir jetzt, ehe wir zum Abendmahl kommen, auch dieses Lied singen.